SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Angst vor der vierten Welle. Welche Corona-Politik brauchen wir jetzt? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. In England fallen mit dem heutigen Montag fast alle Corona-Beschränkungen und das trotz steigender Infektionszahlen. Freedom is coming home. Viele schütteln darüber den Kopf. Auch die englischen Stadtoberen von London, Liverpool oder Manchester. Dort soll zumindest die Maskenpflicht bleiben. Denn anderswo ergreift die Politik ganz andere Maßnahmen. In Frankreich, Italien, Griechenland wird aus Sorge vor der vierten Welle gerade die Impfpflicht eingeführt. Zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Der Sommer ist geprägt von Corona-Müdigkeit, von Ratlosigkeit. Auch hierzulande, wo die Bundesregierung noch immer eine Impfpflicht ausschließt. Ist das klug? Welche Corona-Politik brauchen wir jetzt? Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Meine Gäste, Dr. Claudia Wiesemann, ist Medizinethikerin und Professorin an der Universitätsmedizin Göttingen. Bis vergangenes Jahr war sie Mitglied im Deutschen Ethikrat. Bei uns ist Professor Dr. Theresa Coloma-Beck. Sie ist Soziologin an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und ich begrüße Professor Dr. Bodo Plachter, Virologe an der Universitätsmedizin in Mainz. Herr Plachter, erstmal jetzt der Blick nach England. Ironie des Tages, Freedom Day auf der Insel und Premier Boris Johnson sitzt seit dem Wochenende zu Hause in Quarantäne, weil er Kontaktperson war, sein Gesundheitsminister ist, infiziert trotz zweifacher Impfung. Man könnte darüber lachen. Wie ergeht es Ihnen?
Ja, schon eine merkwürdige Situation, insbesondere natürlich, wenn man bedenkt, dass ja gerade diese ganzen Maßnahmen jetzt fallen gelassen werden. Es ist durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, an der einen oder anderen Stelle auch diese Hygiene so ein bisschen zu überprüfen und zu sagen, an der oder jenen Stelle kann man vielleicht nachregulieren. Aber so wie es jetzt im Vereinigten Königreich geplant ist, dass man quasi alles fallen lässt, ich glaube, das ist schon problematisch. Und ich glaube, Herr Johnson erfährt das gerade im eigenen Leib auch irgendwie.
Gut, also Boris Johnson sagt, wir haben eine quasi durchgeimpfte Bevölkerung, wir können diesen Schritt wagen. Dazu die Zahlen vielleicht von heute. Die 7-Tage-Inzidenz in Großbritannien liegt bei fast 400. Und wenn ich das richtig lese, sind nur rund 68% aller Briten zweimal geimpft. Von durchgeimpft kann doch eigentlich keine Rede sein, Herr Plachter, oder?
Das ist zweifellos so. Natürlich sind diese Zahlen, und das sagen die Zahlen ja auch aus dem Vereinigten Königreich jetzt, sind natürlich auch vorwiegend dadurch begründet, dass sich junge Menschen jetzt infizieren. Allerdings sind die naturgemäß weniger gefährdet. Das heißt, man muss natürlich im Augenblick neben den Inzidenzen auch das anschauen, was sonst an Zahlen aus dem Vereinigten Königreich kommt. Also die Zahl der Aufnahmen in die Klinik, die steigt auch wieder moderat an. Und dann die Zahlen natürlich derjenigen, die schwer erkranken und versterben. Und da ist es noch relativ ruhig. Das heißt also, es gibt natürlich schon Argumente dafür, dass man auch Hygiene wieder etwas anpasst und manche Dinge möglicherweise überprüft.
Frau Wiesemann, die Engländer werden die neue Freiheit entlassen. Fast alles ist wieder möglich. Wie kommt Ihnen das vor?
Ich finde es übertrieben und das scheint mir so eine Art Großversuch an der Bevölkerung zu sein. Politisch, glaube ich, hauptsächlich durch so eine populistische Haltung motiviert. Das ärgert mich eigentlich am allermeisten. Natürlich ist es richtig, dass wir in eine etwas bessere Situation starten, weil die vulnerablen Bevölkerungsgruppen im Wesentlichen geimpft sind. Aber am Ende muss man sagen, in der Masse sind dann eben auch natürlich die jungen Menschen vulnerabel und vor allen Dingen die Kinder und Jugendlichen, die sich noch nicht haben impfen lassen können. Und zu deren Schutz sind wir alle nach wie vor in einem gewissen Ausmaß verpflichtet. Das geht, wie Herr Plachter gerade sagt, meines Erachtens mit moderaten Lockerungen wesentlich besser und effektiver als mit diesem, ja, so ein bisschen an mich anmutenden majestätischen Großbefehl ungefähr.
Was sagt die Soziologin Theresa Coloma-Beck? Wie beurteilen Sie den Alleingang der Engländer, während anderswo wieder über neue Beschränkungen geredet wird?
Naja, ich glaube, über die Frage der Alleingänge in der Pandemie, die nationalen Alleingänge, könnte man wahrscheinlich selber nochmal eine Sendung machen. Die Pandemie ist ja irgendwie auch nochmal eine, hat zu einer Konjunktur des Nationalstaats geführt, wie man sie vielleicht in der EU bisweilen schon zumindest für überwunden geglaubt hat. Was mich daran eigentlich besonders beschäftigt ist, was für ein Bild die Politik eigentlich abgibt in so einer Situation, was für ein Eindruck entsteht. Kapazität, von der Handlungsfähigkeit, von der Kompetenz in der Krisenbewältigung eines Staates. Es ist ganz klar, es gibt sozusagen Teile der Bevölkerung, Teile der Wählerschaft, der Constituency, wie man auf Englisch dann so schön sagt, die das sicherlich begrüßen werden. Aber wenn dann irgendwann die mittel- und langfristigen Folgen zu beurteilen sind, dann wird sich der Blick doch auch nochmal sicherlich auch in diesen Gruppen wenden. Und da, glaube ich, wird es einiges aufzuarbeiten geben. Und da in Großbritannien verändert sich vielleicht nicht ganz so viel, weil das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat dort schon also ein anderes ist als in vielen kontinentaleuropäischen Ländern. Aber jetzt sozusagen ähnliche Fantasien übertragen, zum Beispiel auf den deutschen Kontext, da würde ich doch mit erheblichen Folgen rechnen.
Jetzt hat Frau Wiesemann eben schon ein Stichwort genannt, ich glaube Feldversuch oder so ähnlich, Frau Wiesemann. Ich will gleich mal die Runde fragen. Wird England zum gesellschaftlichen, medizinischen Corona-Versuchslabor?
Na ja, gut, das denke ich schon, dass man natürlich da jetzt relativ viel lernen kann draus, was wirklich passiert. Im Endeffekt ist es ein Großversuch, wenn man so möchte, wobei man allerdings hört, dass ja durchaus einige Landesteile da gar nicht mitspielen, die ja doch auch noch eine gewisse Autonomie haben. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich natürlich schön, wenn man da jetzt entsprechende Informationen draus zieht, aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Natürlich sollte man trotzdem schauen, dass die Bevölkerung geschützt ist, und da haben wir im Augenblick, glaube ich, so ein gewisses Fragezeichen, was jetzt die Situation im Vereinigten Königreich angeht.
Ja, vielleicht kann man aber auch noch hinzulegen, um das so ein bisschen zu entdramatisieren. Ich denke, die Vokabel vom Versuch oder vom Experiment, die ist schon zutreffend, aber das ist ja diese ganze Situation. Also das ist Corona ist eine neuartige Infektionskrankheit. Das heißt, das ist nicht wie bei den Masern oder so, dass man auf bestehendes Wissen zurückgreifen kann. Und das hat der Soziologe Ulrich Beck schon Ende der 80er Jahre beschrieben. Das sind Situationen, da kann man Wissen nur dadurch generieren, Wissen über den Umgang mit dieser Situation, mit dieser Krankheit, mit dieser Herausforderung, indem man Dinge ausprobiert. Die Frage ist, welche Risiken nimmt man dabei in Kauf? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Spielräume. Und auch wen treffen dann eigentlich diese Risiken?
Ja, und in diesem Fall, Frau Golomba-Beck, habe ich den Eindruck, dass es auch nicht versucht wird, ein paar Variablen zu kontrollieren, was man bei einem normalen Experiment ja eigentlich erwarten würde. Es wird einfach alles gelassen, wie es die Leute möchten, und Menschen, die das ihrer individuellen Situation oft nicht ausreichend beurteilen können, die trotzdem irgendwie in Gefahr gebracht werden. Mir scheint dahinter, das muss ich ehrlich sagen, eine Art zynische Kalkulation zu liegen. Da ist irgendwie ausgerechnet worden, wie viel Kranke kann das britische Gesundheitssystem gerade noch so verkraften. Und das wahrscheinlich werden die Berechnungen sich etwa in diesem Rahmen bewegen. Und das ist, also, es ist klar, ich gebe zu, es ist eine Vermutung, aber mich beunruhigt der Politikstil von Johnson ohnehin schon seit einer geraumer Zeit, und das scheint mir doch sehr da hineinzupassen.
Zumal man doch weiß, Herr Plachter, die Delta-Variante dieses Virus kann jede zweifache Impfung aushebeln.
Ja, wobei nach wie vor klar ist, dass die Impfung trotzdem schützt. Also das ist, würde ich jetzt nicht so pessimistisch sehen, sondern wir haben einfach, beziehungsweise auch wiederum die Engländer, Daten geliefert, die ganz, ganz klar zeigen, dass eine schwere Erkrankung und auch die Todesfälle sehr effizient auch gegenüber Delta verhindert werden können. Also die Impfung wirkt schon. Also all die zweimal geimpft werden, haben ihren Impfschutz. Keiner weiß, wie lange der wirklich anhält, ganz klar. Das wird man nochmal überprüfen müssen und wird man abwarten müssen. Aber es gibt natürlich schon einen gewissen Schutz. Und natürlich, um jetzt mal vielleicht so ein bisschen die andere Seite zu beleuchten, natürlich ist es schon so, wir müssen neben der Inzidenz schon auch jetzt schauen, wie weit hat das denn überhaupt noch Auswirkungen auf das, was wir immer versucht haben zu schützen, nämlich unser Gesundheitssystem. Das heißt, wie weit können wir da lockern, ohne jetzt Intensivstationen zu überlasten, ohne die Krankenhäuser zu überlasten, ohne den öffentlichen Gesundheitsdienst zu überlasten. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, das zu beobachten, weil nochmal natürlich die Zahlen in England gehen dramatisch hoch. Gleichzeitig, wenn man die Kurven vergleicht jetzt zum Winter, auch in England, dann sehen wir wirklich nur so einen moderaten Anstieg, was die Belastung des Gesundheitssystems angeht. Das heißt also, man muss da, glaube ich, schon irgendwie gegenseitig abwägen, was kann man tun, um eben möglicherweise das Gesundheitssystem zu schützen, aber möglicherweise trotzdem eben bestimmte Freiheitsrechte auch wieder zuzugestehen. Ich glaube, das ist schon jetzt eine wesentliche Entscheidung oder eine wesentliche Frage, die man stellen muss.
Ja, und dazu kommt ja vielleicht noch was anderes. Also ob virologisch, aus virologischer Sicht verantwortbar oder nicht. Es gibt noch andere grundsätzliche Fragen, die sich mit diesem Freedom Day heute verbinden. Welchen Effekt nämlich wird das Öffnen haben, vor allem auch mit Blick auf den Umgang mit Corona anderswo, gesellschaftlich, psychologisch, also London lockt und die anderen folgen? Fragezeichen. Frau Koloma-Beck-Kritiker sagen jetzt, was London macht, könnte Schule machen. Der Staat zieht sich aus der Verantwortung zurück, beziehungsweise er überlässt das Corona-Management der Bevölkerung. Ist das verantwortbar?
Naja, es ist vor allen Dingen folgenreich. Also um da jetzt mal so einen kleinen Bogen zu schlagen. Also der Staat ist in der politischen, der soziologischen Theorie ja eine Institution, die durch das Gewaltmonopol gekennzeichnet ist, was in der Alltagserfahrung heißt, der Staat ist eine Institution, die Sicherheit generiert. Und wenn der Staat, also und zwar auch gegenüber anderen Gefahren, nicht nur gegenüber Gewalt. Und wenn der Staat sich entscheidet, dass Sicherheit zu einer Privatsache wird, dann stellt das sozusagen das Gesellschaftsmodell grundsätzlicherweise in Frage, insbesondere in den Staaten, also in manchen Staaten erwarten die Leute oder in vielen Staaten der Erde haben sich die Menschen daran gewöhnt, dass vom Staat ohnehin nicht viel zu erwarten ist. Aber in den Staaten, wo das anders ist, und dazu zählen die europäischen Staaten nun einmal, wird das Folgen haben für das Gesellschaftsmodell und für das politische Modell. Also wenn der Eindruck entsteht, in so einer existenziellen Situation ist jeder sich selbst überlassen, muss jeder für sich sorgen, dann ist eine Prämisse des gesellschaftlichen Miteinanders und auch der politischen Kultur aufgegeben, die eigentlich jetzt für viele Jahrzehnte leitend war. Die, aber das muss man auch ganz klar sagen, in einem langen historischen Vergleich natürlich auch ungewöhnlich und vielleicht dann in einem späteren Rückblick sich als Ausnahmesituation herausstellen wird.
Mhm. Frau Wiesemann, darf der Staat so handeln?
Ich stimme da Frau Koloma-Beck zu, dass mit einem wichtigen Element des Gesellschaftsvertrags gebrochen wird bei diesem Verhalten. Und das wird für mich nur notdürftig kaschiert mit dieser Verantwortungsrhetorik, die da drüber liegt. Mhm. Das Bemerkenswerte an Pandemien ist ja, dass der Einzelne nur in einem sehr begrenzten Ausmaß Verantwortung übernehmen kann. Pandemie ist eine Situation, die nur als Gemeinschaftsanstrengung zu bewerkstelligen und zu bewältigen ist. Insofern streben wir Gemeinschaftsgüter an, wie etwa eine gewisse relative Immunität, die wir nur erreichen, indem wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und das Besondere an unseren staatlichen Strukturen ist, dass sie gerannt sind für solche gemeinschaftliche Anstrengungen, die uns sozusagen ein anderes Level des Miteinanderlebens und auch des guten Lebens ermöglichen. Ich finde das bitter, wenn sich der Staat daraus verabschiedet. Und zwar aus meines Erachtens ganz, ganz primitiven, populistischen Rücksichtnahmen heraus.
Ja, Frau Wiesemann, ich stimme Ihnen dazu, wenn man wirklich die Pandemiesituation vor einem Jahr betrachtet. Nur wir sind natürlich jetzt ein Jahr weiter und wir haben jetzt natürlich auch viele Möglichkeiten für den Einzelnen, sich zu schützen. Das heißt also, ein großer Anteil der Bevölkerung ist ja de facto geschützt. Und dann fragt sich natürlich, wie weit ist die Pandemie wirklich noch relevant für den Einzelnen? Denn nochmal, im Prinzip, die jüngeren Erwachsenen haben ein geringes Risiko. Und das Risiko bewegt sich so langsam in den Bereich auch anderer Infektionskrankheiten der Atemwege. Und die Frage ist natürlich, wie lange können staatliche Restriktionen noch greifen, wenn das Risiko für den Einzelnen überschaubar wird oder unter Umständen halt vermeidbar ist, indem er entweder sich impfen lässt oder dann halt, wenn man ganz klar die Impfung ablehnt, sich dann halt noch selber schützt. Ich meine, wir können nicht so weit gehen, dass wir sagen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind dann schlussendlich perspektivisch diejenigen, an die sich die Gesellschaft orientieren muss und die entsprechend die Restriktionen dann bestimmen. Also insgesamt, wir müssen ja auch einen gewissen Weg rausfinden aus dieser Situation, zumindest in Mitteleuropa. Und da sehe ich schon eine gewisse Notwendigkeit, auch eine gewisse Verantwortung des Einzelnen irgendwo, sich auch dann selbst zu schützen.
Nein, da stimme ich Ihnen zu und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir tatsächlich so etwas wie einen Mittelweg suchen müssen. Jetzt aber das Wort Mittelweg sagt es schon, es sollte auch jetzt nicht in das andere Extrem umschlagen. Es gibt ja immerhin tatsächlich noch die Sorge, dass die Kinder und Jugendlichen nicht ganz unerheblich auch betroffen sein können von Corona. Ja. Vor allen Dingen bei hohen Inzidenzen. Das ist ja immer, bei niedrigen Inzidenzen sind Kinder und Jugendliche sehr gut geschützt. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber wenn die Inzidenzen in den Hunderterbereiche oder vielleicht noch höher gehen, dann werden auch die Fälle bei den Kindern und Jugendlichen so weit ansteigen, dass es auch mit ernsthaften gesundheitlichen Gefahren auch in der Masse verbunden ist.
Ja, aber da gibt es halt auch keine wirklich wissenschaftlichen Daten, die das unterstützen. Wir reden ja häufiger auch mit Kinder- und Jugendmedizinern und die sagen uns, das Risiko ist minimal, wenn man auch beispielsweise andere Infektionskrankheiten da vergleicht. Gerade eben bei denjenigen unter 12, ich glaube, das sind jetzt diejenigen, die am meisten jetzt irgendwo dann in den Mittelpunkt geraten. Und das ist das, was wir von den Kinder- und Jugendärzten hören, dass die in der Regel eben keine schweren Erkrankungen durchmachen. Und wenn man perspektivisch denkt, was würde das denn heißen? Man müsste dann tatsächlich auch die alle durchimmunisieren und möglicherweise das jedes Jahr. Ich glaube, das kann nicht die Lösung sein.
Also Frau Kuloma-Beck möchte unbedingt was sagen. Ja. Ich möchte allerdings ganz kurz, Herr Plachter, darauf noch mal zu sprechen kommen, weil Sie gerade die jungen Menschen ansprechen, die sich derzeit vor allen Dingen mit der Delta-Variante infizieren. Das sind ja vor allen Dingen die jungen Menschen. Es könnte sein, dass die Long-Covid-Folgen auch bei schwachen Krankheitsverläufen enorm sind. Das ist das, was man jetzt überall lesen kann. Jedenfalls ist das alles noch nicht absehbar. Und die Frage, was die Politik veranlassen soll oder wo sie sich zurückziehen kann im Interesse des Einzelnen, ist diese Frage nicht zu beantworten, abhängig davon, was wir jetzt eigentlich genau wissen oder was wir nicht wissen. Und da sehe ich, dass wir doch sehr wenig wissen. Angeblich leiden viel mehr Menschen, als wir uns das vorstellen, unter diesen Long-Covid-Folgen, als wir es bisher gedacht haben. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist natürlich, Sie haben vollkommen recht. Wir wissen vieles natürlich noch nicht. Nur die Frage ist natürlich, es gibt vieles, was hypothetisch möglich ist. Die Frage ist, wie weit können wir Restriktionen aufrechterhalten? Und das ist dann natürlich eher wieder eine juristische Frage. Mhm. Wie weit können wir das Grundgesetz weiter einschränken auf der Basis von Dingen, die wissenschaftlich möglich sein könnten, wo wir noch nichts wissen. Das heißt, ich glaube, das ist dann eher so ein gesellschaftlicher Diskurs dann und auch natürlich eine juristische Frage, ist das dann noch wirklich angebracht oder schießen wir da übers Ziel hinaus?
Mhm. Frau Kuloma-Beck, jetzt Sie wollten was sagen.
Ja, ich würde gerne noch mal diesen Punkt aufgreifen. Mhm. Wie ist das jetzt mit der individuellen Verantwortung? Mhm. Also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass hier gegen individuelle Verantwortung argumentiert wird. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Selbstverständlich ist die wichtig. Aber was man einfach nachlesen kann in den großen Bibliotheken und umfangreichen Bibliotheken, die es mittlerweile gibt, in der Medizinsoziologie und in der Medizinanthropologie, ist, dass gerade bei Infektionskrankheiten das Krankheitsrisiko nicht die Folge einer individuellen Entscheidung, sondern immer auch sozioökonomischer Faktoren ist. Also soziale Ungleichheiten sind selber Faktoren im Infektionsgeschehen. Und Menschen haben eben unterschiedliche Möglichkeiten, überhaupt zu entscheiden. Also Kinder, die schulpflichtig sind und Eltern mit Kindern, die schulpflichtig sind, die haben keine Freiheit zu entscheiden, wie sie sich schützen, weil es gibt eine Schulpflicht. Und selbst wenn die Schulpflicht ausgesetzt ist, wie es jetzt lange Zeit der Fall war, dann haben sie halt die Wahl zwischen einer schlechten Beschulung, also wenn es dann dieses wahlweise Zuhausebleiben gibt oder einer Beschulung, die sie alleine übernehmen müssen oder eben einem Rückfall ihrer Kinder im Wissensstand. Und also aus meiner Sicht ist die grundsätzliche blinde Stelle im Reden über Verantwortungsübernahme und individuelle Entscheidung ist tatsächlich eine soziologische Blindstelle, dass man übersieht, dass die Möglichkeiten, wie Einzelne entscheiden können, gesellschaftlich determiniert sind. Diese Ungleichheiten sind interessanterweise in der Pandemie, die docken an bestehende soziale Ungleichheiten, sind aber nicht mit denen ganz deckungsgleich. Also es geht jetzt nicht mehr nur, es geht ganz viel auch um sozusagen einkommensschwache und einkommensstarke Schichten. Einkommensstarke Schichten können sich in der Regel besser schützen, weil sie mehr Raum zum Beispiel zur Verfügung haben. Ganz entscheidender Faktor. Aber man sieht eben auch beispielsweise im Lehrerberuf, solide bürgerliche Mittelschicht, hat man Probleme, weil es eben ein Kontaktberuf ist und die Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt. Und das in den Blick zu bekommen, dass das, wie es eben gesagt wurde, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Man arbeitet gemeinsam an der Herstellung eines kollektiven Guts und es geht eben nur gemeinsam und nicht, indem man immer vom Individuum her denkt.
Das heißt, ich verstehe Sie
richtig. Und das ist natürlich in einer Demokratie eine Gratwanderung. Keiner möchte jetzt in einen Autoritarismus oder so sich bewegen. Aber die Frage, wie können Demokratien, die die Individuen individuelle Freiheit hochhalten wollen, aus guten Gründen und auch aus historischen Erfahrungen heraus, wie können die sich sozusagen nochmal neu erfinden in der Arbeit an diesem gemeinschaftlichen Gut, nennen wir es eine gewisse Immunität, die wieder mehr individuelle Freiheiten ermöglicht. Das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss und der man sich nicht durch ein Reden, permanentes Verweisen auf individuelle Entscheidungen entziehen sollte.
Also in einem Satz zusammengefasst, wenn ich es richtig verstehe, Frau Koluma-Beck sagt, das Öffnen mag fahrlässig sein, es ist aber vor allem sozial unfair und ungerecht. Was meinen die anderen?
Ich glaube, da hat Frau Koluma-Beck den Kern des Problems getroffen. Denn genau diese Form der Freiheit, sich selbst zu schützen, die steht eben auch nur einem Teil der Gesellschaft offen. Ich stimme zwar im Plach dazu, dass wir vorsichtig sein müssen, die Situation der jungen Menschen zu sehr zu dramatisieren. Denn es ist das große Glück letztendlich dieser Pandemie, dass die Kinder nicht so dramatisch von Gesundheitsfolgen betroffen sind. Aber es ist eben immer alles eine Frage der Inzidenz. Und man muss sich ja nicht nur die Todesfälle anschauen, sondern man kann sich auch beispielsweise nur die Hospitalisierungsfälle anschauen und dann da sehen, wie lange muss hospitalisiert werden. Und bei hohen Inzidenzen wird es eben auch in dieser Gruppe eine nicht unbeträchtliche Zahl von Personen geben, das scheint mir, das ist rein mathematisch ja berechenbar, die über lange Zeit im Krankenhaus sein müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht uns überlegen müssen, welchen guten Mittelweg finden wir zwischen der Beschränkung von notwendigen Beschränkung von Freiheit und der Restitution der bürgerlichen Freiheiten, deren Einschränkung wir ja nur unter bestimmten Auflagen zugestimmt haben als Bürger dieser Gesellschaft. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen. Diesen Mittelweg zu suchen, der scheint mir sagen, eine Fahrt auf Sicht notwendig zu machen, wie es die Politik des letzten Jahres in Deutschland war. Auszuprobieren über 2 Monate oder 3 Monate, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dazu würde ich ehrlich gesagt ermutigen wollen, auch die Politiker ermutigen wollen, die vielleicht jetzt im Moment gerade das Problem haben, dass sie im Wahlkampf stecken und sich gar nicht dazu klar äußern wollen.
Jetzt kommt aber etwas dazu, Herr Plachter. Man hat im Moment so ein bisschen das Gefühl, es gibt nicht mehr so richtig einen Maßstab, mit dem man das Corona-Geschehen messen kann, nicht? Also Frage der Inzidenz bzw. Frage des Inzidenzwertes. Welchen Wert hat der noch? Ist er noch der richtige Indikator? Das wird gerade diskutiert. Wir haben keine Bundesnotbremse mehr, die das alles en Detail mit Zahlen einordnen kann. Wie sehen Sie das? Also ist das auch mit ein Grund dafür, dass es gesellschaftlich, aber auch eben in der Politik diese große Verunsicherung gibt gerade?
Das mag sehr wohl sein. Ich meine, die Inzidenz war während im ersten Jahr der Pandemie ja ein wesentlicher und wichtiger früher Gradmesser dessen, was passiert. Weil wir haben gesehen, wenn die Zahlen hochgehen, gehen 2 Wochen später die Krankenhauseinweisungen hoch und dann irgendwann Intensivbelegung, Todesfälle, all das ist dann nachgezogen. Diese Situation hat sich grundlegend geändert. Wir haben jetzt eine Impfung und es zeigt sich, dass die Inzidenzen eben nicht mehr korrelieren mit all diesen anderen Parametern, zumindest nicht mehr in dieser Weise. Kann man aus den Zahlen aus Vereinigten Königreich gut ableiten. Und daher müssen vor allen Dingen eben diese Parameter mit berücksichtigt werden, weil was war das Ziel? Das Ziel der Pandemiebekämpfung, auch der staatlichen Pandemiebekämpfung, ist natürlich primär das Gesundheitssystem zu entlasten und natürlich dann auch dafür zu sorgen, dass auch andere Patienten adäquat versorgt werden können. Das ist sehe ich im Augenblick auch aufgrund der Impfkampagnen bzw. der Durchimmunisierung durchaus als erreicht. Denn wir haben im Augenblick relativ geringe Zahlen in den Krankenhäusern. Wir haben auch relativ geringe Zahlen, auch wenn die jetzt ansteigen, in den Krankenhäusern im Vereinigten Königreich. Aber es ist richtig, natürlich muss man das genau beobachten. Und natürlich werden die Zahlen dann auch wieder steigen. Wenn man jetzt komplett alles aufmacht wie im Vereinigten Königreich, ist es zu erwarten. Man wird dann beobachten, ob dann die Todesfallzahlen steigen. Im Augenblick bewegt sich da wenig. Also da bin ich doch optimistisch, etwas optimistischer vielleicht. Denn ich glaube schon, dass die Impfung das einfangen wird, weil die Impfung, und das muss man nochmal betonen, die Impfung ist der einzige Weg aus dieser Pandemie heraus. Und ich glaube, dass man da relativ bald auch entsprechend auch von diesen Inzidenzen dann etwas wegkommen muss.
Einholen ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ne? Es gibt ja wirklich eine Art Wettlauf im Moment zwischen einmal dem formulierten Impfbedarf und einer gewissen Impflethargie. Also um Herdenimmunität zu erreichen, sagt das RKI, brauchen wir ungefähr 80% oder 85% der Bevölkerung, die immunisiert sein müsste. Aber eben das Impftempo lässt nach. Von der Impfeuphorie des Anfangs kaum mehr was übrig. Termine, Impfstoffe bleiben ungenutzt. Frau Kolomabek, was ist da passiert? Also man hat das Gefühl, Urlaub geht gerade vor und die große Impfmüdigkeit grassiert. Was ist da passiert?
Ja, also wenn ich die Studien lese, die Kollegen zu diesem Thema veröffentlicht haben, dann ist ja eigentlich die gute Nachricht, dass es nur eine Impfmüdigkeit ist. Das wird immer so negativ gesagt, aber die Impfbereitschaft, soweit ich das verstanden habe, vielleicht weiß das hier jemand in der Runde besser, die Impfbereitschaft geht ja gar nicht wirklich zurück, sondern aus unterschiedlichen Gründen finden die Leute den Weg nicht in die Arztpraxen oder in die Impfzentren. Und für dieses Problem lassen sich eigentlich aus meiner Sicht braucht man keine große Fantasie, um für dieses Problem Lösungen zu entwickeln. Wenn die Menschen Schwierigkeiten haben, den Weg dorthin zu finden, dann kann man sich politisch darüber Gedanken machen, wie man die Impfung zu den Menschen, näher zu den Menschen hinbringen kann.
Oh, welche Lösungen haben Sie denn
da? Das passiert ja. Ja, also ich meine, diese mobilen Impfteams in den benachteiligten oder armen Stadtquartieren, die gibt es ja mittlerweile in einigen Städten. Man kennt aber auch diese ganz anderen Ansätze aus verschiedenen Ländern, wo eben auch in Einkaufszentren, in Innenstädten geimpft wird, wo man sich ohne Anmeldung und relativ spontan entschließen kann, jetzt diesen Schritt zu gehen. Also ich erinnere mich noch, als ich selbst meine eigene Impfung im Impfzentrum versucht habe zu bekommen und als Hochschullehrerin war ich immerhin Teil einer Priorisierungsgruppe, das heißt, das war noch vor der allgemeinen Freigabe, habe ich 4 Stunden auf einer Website verbracht, bis ich einen Termin tatsächlich nicht nur gesehen habe, sondern dann auch buchen konnte, bevor ihn jemand anderes gebucht hat. Und dass es viele Menschen gibt, deren Alltag in einer Weise organisiert ist, dass ihnen das gar nicht möglich ist, auch wenn es sie heute jetzt nicht mehr so lange dauert, das leuchtet mir sofort ein. Da kann man sich was einfallen lassen.
Frau Wiesemann, im Flieger nach Mallorca, also nicht den Tomatensaft, sondern den Impfcocktail. Wäre das die Lösung?
Ich finde es absolut richtig, dass jetzt die Kommunen versuchen, an die Bürgerinnen und Bürger heranzutreten und ihnen bedürfnisgerecht Impfungen anzubieten, also etwa auf dem Sportplatz oder meinetwegen auf dem IKEA-Parkplatz, wie es jetzt, glaube ich, gerade in Berlin eine große Aktion gab. Tatsächlich, glaube ich, überschätzen wir die Fähigkeit von einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, sich Gesundheitsinformationen zu verschaffen, verlässliche Gesundheitsinformationen zu verschaffen, auch in der Sprache, in der sie es gut verstehen etwa, und das auch aufgrund ihrer Gesundheitskompetenz zu beurteilen. Und wenn man dann noch unter Arbeitsdruck steht etwa oder ein Pendler ist, der jeden Tag noch 2 Stunden Pendelzeit einplanen muss, dann kann man sich eben nicht diese 4 Stunden in die Warteschleife hängen oder dann macht man das auch einfach nicht. Also diese Hürden werden jetzt angegangen. Das finde ich ganz hervorragend. Ich sehe das mit ganz großem Vergnügen, was da im Moment in meinen Heimatgemeinden passiert. Und natürlich sollte man auch darüber hinaus, und da stimme ich Herrn Plachter ganz zu, auch an die individuelle Verantwortung appellieren und vielleicht auch so ein bisschen so etwas wie Nudging machen. Nudging heißt, man gibt der Person, die darüber nachdenkt, ob sie etwas tun soll oder nicht, so einen kleinen Stupser in eine Richtung, weil man diese Richtung für sehr wichtig und richtig hält. Und Nudging ist etwa das, was Macron im Moment für die Franzosen macht. Er sagte, bitte, wenn ihr in ein Restaurant wollt, dann müsst ihr geimpft sein. Oder zumindest einen PCR-Test vorweisen können. Und jetzt sagen die Franzosen, na gut, das ist mir so wichtig, jetzt kümmere ich mich auch mal richtig. Und ich denke, so ein ähnliches Nudging könnte es auch in Deutschland geben. Wenn man das sozusagen auch mit den klaren moralischen Werten verbindet, für die man einsteht in dieser Situation, nämlich nicht nur individuellen Schutz, sondern Schutz aller Menschen um diese Person herum, dann kann man das gut begründen.
Das klingt sehr einleuchtend, zumindest in der Theorie, aber es ist in der Praxis leider ein bisschen anders. Deswegen wird ja auch hierzulande verstärkt über eine Impfpflicht gesprochen. Wer in der Runde ist, dann könnte sich denn dafür erwärmen?
Keiner offensichtlich.
Dann müssen wir über Alternativen reden.
Vielleicht fange ich mal von der Infektiologie her an oder generell von den Erfahrungen, alles in der Vergangenheit. wo man versucht hat, Impfpflichten zu installieren, hat eher immer den gegenteiligen Effekt gehabt, dass man dann skeptisch war, dass das Ganze eher nach hinten losgegangen ist. Ich glaube, die Impfpflicht, das ist irgendwo, mal ganz abgesehen von dem rechtlichen Aspekt, ist eigentlich immer das Letzte, was man tun sollte, dass man dann tut, vielleicht, wenn wirklich ein Notstand vorhanden ist, wo man sagt, es gibt keine andere Lösung. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch wichtig, die Überzeugungsarbeit, dass man eben aufklärt, dass man versucht, den Leuten klarzumachen, wie wichtig das auch für einen selber ist. Und dann kann man, glaube ich, auch in den meisten Fällen von der Impfpflicht wegkommen. Und nochmal, verstehe ich nichts von, aber ich sehe da auch durchaus rechtliche Probleme, die da kommen können. Wenn man jetzt sagt, jetzt müssen alle sich impfen lassen oder eine bestimmte Berufsgruppe sich impfen lassen, also das ist wohl eher dann ein juristisches Problem.
Okay, das sehen die beiden anderen auch so, das habe ich eben dem Lachen entnommen. Ich will trotzdem darauf hinweisen.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt dazulegen. Und zwar, um nochmal auf das Verhältnis, auch die Transformation des Verhältnisses von Bürgern und Politik oder Bürgern und Staat in der Pandemie zurückzukommen. Jüngere Studien zeigen, dass der größte Treiber für Zulauf in den Corona-Protesten, und zwar mit Abstand, Misstrauen in staatliche Institutionen ist. Und wenn man jetzt in so einer Situation eine Impfpflicht einführt, dann wird man in diesem Milieu, was ohnehin, das zeigen auch die aktuellen Studien, die es dazu gibt, ein relativ, nicht nur ein zahlenmäßig großes, sondern auch in der ein gesellschaftlich breites Mobilisierungspotenzial hat, wird man das einfach noch mehr befeuern und zusätzlich zu dem zweifelhaften epidemiologischen Nutzen, auf den Herr Plachter jetzt eben hinwies, auch unter Umständen ein bereits bestehendes politisches Problem noch weiter vergrößern.
Ja, aber Frau Wiesmann hat doch gerade eigentlich gesagt, wie es genau gehen könnte, ne? Also der französische Präsident Macron hat vor einer Woche die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt und dann in einer leidenschaftlichen Rede appelliert, Impfskepsis aller Art abzulegen. Und was ist passiert? Einen Tag später haben sich 1 Million Menschen zur Impfung angemeldet. Also wo bleiben hier in Deutschland beispielsweise die emotionalen Impfaufrufe? Frau Wiesemann, hätten Sie sich eine ähnliche Rede von unserer Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten gewünscht, sagen wir mal so zur Primetime in der Tagesschau und nicht in irgendeiner Videobotschaft, die man erstmal finden muss?
Ja, ich fand die Rede gut übrigens, die sie gehalten hat. Es ist in ihrem Stil verfasst gewesen, nämlich nüchtern und von den sachlichen Informationen geprägt. Und mir hat dieser Stil immer gut gefallen. Aber natürlich, wir müssten tatsächlich gerade jetzt die Bevölkerung noch stärker darauf aufmerksam machen, wie sehr sie mit ihrem eigenen Handeln sich selbst schützen und die Menschen um sich herum schützen können. Und das wäre hilfreich. Diese kleinen praktischen Aktionen sind aber mindestens genauso hilfreich, die ich eben gerade geschildert habe. Also zu den entsprechenden Gruppen gehen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen praktische Probleme haben, sich diese Impfung zu ergattern, wie ich es mal sagen möchte. Herr Macron hat übrigens eine Impfpflicht für die Gesundheitsberufe verhängt. Die Impfmotivation in Frankreich unter den Gesundheitsberufen war offensichtlich sehr schlecht, vor allen Dingen unter den Pflegeberufen. Das hat meines Erachtens in Frankreich viel damit zu tun, dass es so tendenziell so eine Art passiven, aggressiven Widerstand gibt gegen staatlich verordnete Regeln oder überhaupt gegen staatliche Politik, der sich auf diese Art und Weise äußert. Vielleicht äußert sich da auch noch andere Unzufriedenheit mit der eigenen Berufssituation und Ähnliches. In Deutschland haben wir das Problem nicht. Das finde ich wirklich ein ganz tolles Ergebnis dieser Impfkampagne. Wir haben sensationell gute Impfraten in den Krankenhäusern erreicht und könnten hier noch ein bisschen mehr bei den Pflegekräften erreichen. Aber das geht an die 90%. Und ich finde, ehrlich gesagt, das könnte man auch mal als noch stärker als Vorbild herausstellen und sagen, dass die Menschen, die sie tatsächlich etwas wissen über ihre Gesundheit, über ihren Körper, die handeln so. Schaut euch das an. Das ist doch eigentlich auch ein gutes, überzeugendes Argument für alle anderen, die sich noch fragen, ob das für sie gut ist oder nicht.
Wir stellen fest, dennoch, Frau Wiesmann, die Richtung in der Impfdiskussion hat sich gedreht, ne? Es geht nicht mehr um Privilegien für Geimpfte, sondern um Auflagen oder sogar Strafen für Impfunwillige oder Impfverweigerer. Über diese Gruppe sollten wir dann doch noch vielleicht reden. Ich will mal rein rechnerisch einfach mal sagen, Erwachsene können sich ja impfen lassen, Kinder dürfen das ja noch nicht, sind davon ausgenommen. Das heißt ja doch, wenn ich nicht ganz falsch liege, jeder Erwachsene, der sich nicht impfen lässt, verlängert die Einschränkungen, verlängert die Testpflicht bei Kindern. Wir hatten es ja vorhin von der Gerechtigkeit. Was sollen wir denn jetzt machen mit denjenigen, die es könnten, aber nicht tun wollen? In Zukunft Testnachweis für Ungeimpfte in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kinoclubs, bei Sportveranstaltungen. Was fällt Ihnen da alles ein, Herr Plachter?
Ja, der Punkt ist doch, ich wiederhole mich da schon an dem Punkt, die Frage ist, wie hoch ist das Risiko noch? Wir reden jetzt irgendwo von einer pandemischen Situation, wie sie vielleicht vor einem Jahr war. Nur wir haben das Risiko deutlich reduziert, auch für den Einzelnen deutlich reduziert. Und irgendwann werden wir natürlich in der Situation kommen, wo das Corona wird bleiben, sehr wahrscheinlich, wo wir aber ein Risiko haben, das vergleichbar ist mit anderen Infektionskrankheiten der Atemwege, soll man sagen. Und da denkt keiner dran bei der Grippe zum Beispiel an irgendwelche Restriktionen irgendwo im Nahverkehr oder so jemand, so in den Bereichen. Mhm. Wenn es um Grippe geht, hier haben wir jetzt die besondere Situation natürlich, dass wir schwere Erkrankungen hatten. Wenn die aber jetzt nicht mehr auftreten sollten, und das muss man natürlich weiter beobachten, dann wird sich auch diese Diskussion irgendwann ergeben, weil dann ist das Risiko vergleichbar zu dem, was wir schon haben mit anderen Erkrankungen der Atemwege. Und ja, im Prinzip, übrigens können sich natürlich Kinder ab 12 oder Kinder und Jugendliche ab 12 impfen lassen. Der Impfstoff ist ja zugelassen. Also es ist nicht so, dass das verboten wäre. Oder
aber die STIKO hadert, ne?
Aber die STIKO gibt eine Empfehlung ab aufgrund der Datenlage. Das heißt aber nicht, dass sich die Kinder und Jugendlichen nicht impfen lassen können, was ja auch vielfach schon passiert. Also es ist kein Verbot irgendwie. Das heißt, ab 12 kann man im Prinzip sich impfen lassen. Richtig. Ich darf es impfen lassen. Also insofern, es wird sich ändern sicherlich, was die Gefährdungslage angeht. Und dann wird man auch wieder etwas anders darüber nachdenken, was die Restriktionen angeht.
Okay, ich frage anders. Sollten Impfgegner ihre Tests in Zukunft selbst bezahlen? Frau Kuluma-Beck?
Mein Problem an dieser Frage ist, dass sie unterstellt, jeder, der nicht geimpft ist, sei ein Impfgegner. Und das ist und selbst wenn wir irgendwann in einer Situation sein sollten, dass die Mehrzahl aller derer, die nicht geimpft sind, Menschen sind, die das bewusst entschieden haben, einfach weil sie es nicht wollen, wird es unter den Nicht-Geimpften immer auch noch welche geben, die es nicht können. Mhm. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, Herr Plachter, bitte korrigieren Sie mich, es gibt auch sagen Menschen mit Erkrankung des Immunsystems, wo die Impfung nur bedingt wirksam ist.
Das ist
und,
klar, die das sind
heißt,
jetzt
wenn man
ausgenommen.
Jetzt sagt, es ist... Ja, aber wenn man jetzt sagt, es gibt nur noch, das Risiko sinkt insgesamt ab, dann muss man sagen, dass sich das Risiko eben bei manchen Menschen konzentriert. Also dass diese Risiken sind ungleich verteilt. Und das ist aus meiner Sicht eine grundsätzliche und wichtige politische Frage, ob man sagt, wir gucken jetzt nur noch auf die Zahl und die Zahl ist niedrig und deshalb sagen wir, ist okay. Und das hieße eben für mich wiederum etwas aufzugeben, wofür offene Gesellschaften eigentlich immer stehen, dass eben nicht immer nur die Mehrheit zählt, sondern dass es auch ein Recht auf Schutz, auf ein irgendwie lebenswertes Leben bei denen gibt, die nicht den statistischen Normen entsprechen. Und also das würde ich ehrlich gesagt nicht gern aufgeben und da ist aus meiner Sicht eine weitere öffentliche Finanzierung von Tests eine Möglichkeit, vielleicht gibt es noch andere, aber das wissen andere jetzt besser als ich, um Menschen, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können, eine weitere Beteiligung am Leben möglich zu machen.
Okay, war auch nicht meine Idee, ganz kurz nur, war die von Herrn Macron. Der hat das für Frankreich Erwägung gezogen und es ist völlig klar, dass es besondere gefährdete Gruppen gibt. Wir reden aber über solche Erwachsenen, die es könnten und nicht tun wollen. Was bringt der Herbst? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, wir müssen aber noch ein bisschen noch nach vorne gucken. Viele Bundesländer sind mitten in den Sommerferien oder sie starten erst noch, wie hier in Baden-Württemberg. Das Reisen ist wieder leichter geworden, aber es gibt auch neue Risikogebiete. Und dann, Herr Plachter, wird es kühler, dann kommt der Herbst und mit ihm auch die vierte Welle?
Ja, ziemlich sicher. Mhm. Die vierte Welle kommt, denn das Coronavirus ist ein saisonaler Erreger, ähnlich wie andere Erreger der Atemwege, also vor allem der Viren natürlich. Mhm. Das heißt, wir werden eine vierte Welle bekommen.
Aber und die Schulen schließen dann wieder?
Das wird man dann sehen. Der Punkt ist schlicht und ergreifend und da widerspreche ich so ein bisschen. Wir haben eben auch während der Hochphase der Pandemie, und das sagen uns einfach die Kinderärzte auch in den Kliniken, sehr, sehr wenige schwer erkrankte Kinder gesehen, vergleichbar mit Kindern, die andere respiratorische Infektionen durchmachen. Und wir müssen irgendwo, glaube ich, zurückkommen, in dem Bereich zu gucken, wo müssen wir Corona irgendwann mal einordnen? Wir können nicht ewig in dieser Situation bleiben. Und ich glaube, wir werden eine vierte Welle bekommen. kommen, ja, das ist erwartbar. Nur, ich wiederhole mich, wir müssen gucken, welche Auswirkungen das dann wirklich noch für den Einzelnen hat. Wir werden natürlich weiter mit Infektionskrankheiten, auch mit Corona leben müssen, auch mit einem gewissen Risiko. Man stirbt auch an Influenza und Grippe. Und das muss man, glaube ich, irgendwann mal in diesen Bereich kommen, dass man da eine gewisse Normalität auch erreicht, was diese Infektion angeht.
Was meinen die beiden anderen? Frau Wiesemann, wie wird die neue Normalität ab dem Herbst aussehen? Von Normalität kann ja keine Rede sein. Für Ungeimpfte, haben wir gerade schon gesprochen, könnte es jedenfalls unbequemer werden. Die Frage, wo könnte das hinführen? Ne? Wird das solidarische Miteinander darunter leiden? Gesellschaftliche Spaltungen vertiefen? Was meinen Sie?
Ich glaube, nein. Ich habe den Eindruck, dass das ein sehr beeindruckendes soziales Experiment war, ich benutze das Wort jetzt nochmal, aber das eigentlich sehr positiv ausgegangen ist, weil es uns gezeigt hat, mit welchen gemeinsamen Anstrengungen wir reagieren können und auch gemeinsam wollen als Gesellschaft, also jedenfalls in den ganz großen Teilen. Man darf ja nicht vergessen, so fundamentale Impfgegner betragen in Deutschland nur 5% der Bevölkerung. Und ich denke, diese Form von Dissidenz muss eine Gesellschaft ertragen und aushalten können. Und die stellt auch keine Gefahr dar, jedenfalls für solche großen gemeinschaftlichen Aktionen keine Gefahr dar. Und wir müssen uns sicher auch verabschieden von der Vorstellung, wir könnten das Corona-Risiko auf null bringen in Zukunft. Das wird nicht der Fall sein. Es wird uns begleiten als Virus. Und dann ist tatsächlich die Frage, die Frau Koloma-Beck gestellt hat, welche besonders vulnerablen Gruppen können wir identifizieren, die sich nicht ausreichend selbst schützen können. Ich habe ein bisschen die Sorge geäußert, das könnte bei hohen Inzidenzen könnten das auch Kinder und Jugendliche sein, aber ich stimme Herrn Plachter natürlich zu, wenn die Inzidenzen niedrig sind, ist das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall. Aber es können eben auch noch andere gesellschaftliche Gruppen sein, zum Beispiel in prekären Arbeitsverhältnissen, wo man sich wirklich sehr schlecht schützen kann gegen eine Infektion, wo man vielleicht noch mit einer schlechten gesundheitlichen Voraussetzung ohnehin schon in diesem Beruf arbeitet, dann noch unter beengten Verhältnissen lebt. Wir haben das ja gesehen bei diesen Ausbrüchen in dieser Fleischfabrik damals in Nordrhein-Westfalen. Solche Gruppen sollten wir nach wie vor im Blick behalten und nicht einfach abschreiben nach dem Motto, in der Masse ist das ein kleines Risiko, aber für diese spezifischen Gruppen kann das ein sehr großes sein. Und dahin muss vermutlich im nächsten Jahr die Aufmerksamkeit gehen und auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen gehen.
Da würde ich mich gerne noch anschließen. Ich und auch an der Stelle noch mal klarstellen, dass es für mich jetzt überhaupt nicht, wenn ich von den vulnerablen Gruppen spreche, darum geht, sozusagen die Anwältin von immer wieder neu verlängerten Lockdowns zu sein, sondern eigentlich besteht aus meiner Sicht die Aufgabe darin, sich nach alternativen pragmatischen Schutzkonzepten umzuschauen. Also und wenn man jetzt zum Beispiel an Schulen denkt oder überall dort, wo Leute beengt miteinander arbeiten müssen in Anwesenheit, dann wären zum Beispiel Luftfilter, wie sie ja in der Privatwirtschaft auch schon vielfach eingesetzt werden, ein erster Schritt zu mehr und freierem Miteinander wieder zu kommen. Also aus meiner Sicht ist das jetzt gar nicht die Wahl zwischen sozusagen Lockdown und der nächsten steilen exponentiellen Kurve, sondern was eigentlich fehlt, ist das Nachdenken zwischen diesen beiden Optionen. Und ich denke, was der Herbst vor allen Dingen bringen wird, ist einfach, wie auch schon Herr Plachter angedeutet hat, also eine andere Lage. Die Herausforderung ist dann vielleicht nicht mehr, wie viele Menschen in Krankenhäusern sterben, sondern dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein größerer Teil der Bevölkerung sich eventuell in Quarantäne befinden wird, wenn die Regeln so bleiben, wie sie sind. Also in Großbritannien sind wohl in der letzten Woche, ich glaube, einer von drei Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe von der Corona-Warn-App in die Quarantäne geschickt worden, mit dem Effekt, dass die Leute die App gelöscht haben. Mhm. Und praktisch sich auf diese Herausforderungen einzustellen und sich zu fragen, was bedeutet das für die Wirtschaft? Was kann man machen, um die Notwendigkeit zur Selbstisolation zu verhindern? Nicht nur im Sinne von Regeln ändern, sondern im Sinne von anderen Schutzmaßnahmen. Darüber könnte man jetzt vielleicht noch ein bisschen verstärkt nachdenken.
Angst vor der vierten Welle. Welche Corona-Politik brauchen wir jetzt? Das war das Thema unserer Sendung. Jetzt kurz in die Runde gefragt zum Schluss. Müssen wir Angst haben vor der vierten Welle? Bitte um kurze Antwort, Frau Koloma-Beck.
Die Frage ist, wer ist wir? Und unterschiedliche Menschen geben darauf unterschiedliche Antworten. Viele können sagen nein und einige eben doch.
Mhm. Frau Wiesemann?
Nein, Ich glaube nicht, weil ich ganz fest an die Kreativität unseres politischen Systems glaube. Wir haben uns noch genug Spielraum erarbeitet in unserer Demokratie, unserer deutschen Demokratie, auf solche Situationen wieder mit neuen Antworten zu reagieren. Wir müssen nicht zu solchen populistischen, pauschalen Lösungen greifen.
Und das letzte Wort hat, wie so oft, der Virologe in diesen Zeiten.
Ja, genau. Also, nee, wir müssen keine Angst haben vor der vierten Welle. Wir haben Möglichkeiten, diese Pandemie zu kontrollieren. Natürlich als allererstes die Impfung, aber eben auch die anderen Dinge, die wir gelernt haben, die auch gegen andere Infektionen schützen. Und mein Wunsch wäre halt, dass vielleicht von dem, was wir jetzt uns ja auch gezwungenermaßen angelernt haben, dass da ein bisschen was davon übrig bleibt und dass man dann damit besser aus der Situation zurechtkommt.
Sagt der Mainzer Virologe Bodo Plachte. Außerdem in diesem Forum die Hamburger Soziologin Theresa Kolomer-Beck und die Medizinethikerin Claudia Wiesemann. Angst vor der vierten Welle. Welche Corona-Politik brauchen wir jetzt? Das war unser Thema heute. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papst. Tschüss und einen schönen Abend.